Jesus, ich danke dir für das Privileg, das wir haben, heute Morgen hier zusammen zu sein. Ich danke dir für den Lobpreis, für die Möglichkeit, dir zu begegnen, Herr. Uns von dir zu verändern, uns von dir zu prägen. Und ich werde dir jetzt einfach ganz bewusst wirklich unser Herzen herlegen für die Predigt, die kommt. Ich werde dich bitten, dass du unsere Herzen auftun kannst, dass du uns einen wachen Geist schenken kannst, dass wir dürfen dir begegnen heute Morgen. Und ich bitte dich um deine Weisheit auch für Andrea. Ich bitte dich darum, dass du sehr ruhig machst, dass du ihr die Worte schenkst, die wichtig, die richtig sind, Herr. Und es einfach durch Feuer und Leid jetzt in dieser Botschaft, die sie für uns hat. Danke, Herr, bist du heute Morgen da. Amen.
Ich lese den Predigttext aus dem Markus-Evangelium im 3. Kapitel, die Verse 31 bis 35. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwester draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreise Sitzenden und spricht: Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Die Predigt ist nicht von ungefähr entstanden. Das hat einen Zusammenhang. Ich habe am TDS, am Theologisch-Diakonischen Seminar, wo ich Kurs besuche, müssen im Rahmen eines Seminars eine Exegese schreiben, eine Bibelauslegung, und dieser Text ist uns vorgesetzt worden. Ich weiss nicht, ob wir ihn gewählt hätten, wenn wir freie Wahl gehabt hätten, ob ich ihn gewählt hätte, aber auf jeden Fall habe ich mich gezwungenermassen müssen auseinandersetzen mit dem Text. Und es hat mich ein bisschen erinnert an die Situation letztes Jahr, wo ich eine Predigt hatte zum Thema Jesus als Eckstein und als Stolperstein. Ich habe dann gesagt, dass manchmal das Evangelium auch ein bisschen eine Zumutung ist oder dass Jesus für uns manchmal auch eine Herausforderung ist in der Art und Weise, wie er redet, wie er sich verhaltet. Und ich habe das Gefühl, der Text hier aus Markus 3 ist auch ein bisschen ein anstössiger Text. Einer, der vielleicht Fragen auslöst. Aber nicht nur, wie ich jetzt eben herausgefunden habe, und das, was ich herausgefunden habe, möchte ich heute Morgen mit euch teilen. Ich habe als Titel für die Predigt gewählt: Die wahre Familie, wie Jesus unsere Zugehörigkeit neu definiert. Das Ziel ist klar von mir, dass ich diesen Text gerne auslegen möchte, dass ich hoffe, dass ich ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Ich möchte aber gerne euch auch ein bisschen vertraut machen mit den Methoden, wie unser Verständnis für Bibeltexte kann gefördert werden. Ich möchte euch also ein bisschen Anteil geben an meinem eigenen Lernprozess oder vielleicht auch ein bisschen aufzeigen, wie so eine Predigt überhaupt entsteht. Die Bibel ist ein zentrales Buch für uns Christen. Gottes Wort, eine Möglichkeit, um Gott zu begegnen. Und wir kennen das alle, das Bibellesen. Mit dem sind wir mehr oder weniger vertraut. Es fällt uns mehr oder weniger leicht oder eben schwer. Das ist so das, was wir kennen. Wir lesen die Bibel. Was es aber auch noch gibt, ist Bibelauslegung. Das überlassen wir in der Regel den Theologen oder eben finden, das ist Sache vom Pastor, für das zahlen wir ja schließlich den Jost. Aber ich habe gemerkt, Bibelauslegung ist etwas extrem Spannendes. Und es ist manchmal gar nicht so schwer, es braucht gar nicht so viel, es könnte sich auch für uns lohnen. Ich will zuerst Bibel lesen, etwas zu dem sagen. Bibel lesen erzeugt in der Regel eine persönliche Resonanz in uns. Was macht der Text mit mir? Was lehre ich durch diesen Text? Welche Fragen löst er vielleicht aus? Sicher auch die Frage, was bedeutet dieser Text für mein persönliches Leben? Wenn wir lesen, hinterlässt ein Bibeltext einen mehr oder weniger starken Eindruck. Mir ist das ganz stark bewusst worden im Leben von meinem Grossi. Sie ist 2009 leider gestorben. Wir vermissen sie alle immer noch. Sie hat immer die Bibel aufgeschlagen auf ihrem Tisch gehabt, und ich war viel bei ihr zu Besuch gewesen, und ich habe immer gestaunt, weil ich gemerkt habe, sie hat so eine Liebe zu diesem Wort. Und meine Grossi war eine ganz einfache Frau gewesen, nicht gebildet, hat vieles nicht verstanden, und doch hat sie zu dieser Bibel so einen Zugang gehabt, hat so viel können daraus herausnehmen, und ich habe gemerkt, ja, das ist spannend, weil eben der Heilige Geist letztlich da Übersetzungsarbeit leistet, und mich hat das sehr ermutigt. Ich möchte euch einladen, den Text noch einmal zu hören und dann eine kurze Resonanz zu geben. Wenn ich ihn gelesen habe, einfach ein paar Stimmen von euch, was taucht in euch auf? Was fällt euch auf? Was irritiert euch? Welche Fragen tauchen vielleicht auf? Markus 3, 31 bis 35. Und es kommen seine Mutter und seine Brüder, und sie standen draußen, sandten zu ihm und riefen ihn. Und eine Volksmenge saß um ihn her. Sie sagten aber zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern stehen draußen oder draußen suchen dich. Und er antwortete ihnen und spricht: Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Und er blickte umher auf die um ihn im Kreis sitzenden und spricht: Siehe, meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Was macht der Text mit euch? Mitleid mit der Mutter, die ist enttäuscht von ihrem Sohn. Wie ist es weitergegangen? Das beschreibt der Text so nicht. Ist Jesus, nachdem er das sagt, gleich noch raus zu seinen Leuten, oder hat sie reingekommen, oder ist sie so geblieben? Spannend. Walter, du hast... Genau. Was machen die dort draussen? Die haben doch irgendwie in seinem Kreis zu sitzen. Meine Familie ist heute auch da schliesslich. Der Vater ist gar nicht erwähnt, das ist sehr auffällig, das ist mir aufgefallen. Der Josef, der kommt am Anfang vor und nachher praktisch nie mehr. Ja. Ja, ganz gut, Ursula. Die Genugtuung oder die Freude für die, die drinnen sitzen und das hören, weil Jesus sie einschließt, obwohl sie nicht die Blutsverwandten sind. Ganz spannend. Merci vielmals für die kurzen Blitzlichter. Bei mir hat der Text auch ähnliche Reaktionen provoziert. Ich habe mich auch gefragt, warum lässt Jesus seine Familie hier einfach abblitzen? Ich habe fast das Gefühl gehabt, er ist ziemlich lieblos in dieser Situation. Und schließlich lernen wir doch eigentlich, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Dann die Frage von Walter habe ich mir auch gestellt, warum ist die Familie eigentlich gar nicht bei ihm? Und was ich mich auch noch gefragt habe, dass bei Jesus sitzen, ist denn das der Wille Gottes tun? Das sagt er ja. Was bedeutet das? Wenn wir die Bibel lesen, gibt es eine persönliche Resonanz. Und was uns dabei hilft, die Bibel zu verstehen oder in unser Leben zu bringen, ist einerseits unser Herz und unser Verstand, aber eben auch der Heilige Geist, wie ich es vorhin gesagt habe, im Beispiel von meinem Grossi. Und es ist keine Frage, es ist wichtig, dass wir die Bibel lesen. Und doch ist es auch nicht egal, wie wir die Bibel lesen. Und das ist genau das Anliegen, jetzt kommt ein komisches Wort, von der exegetischen Methodik. Das heisst nichts anderes, als es gibt Hilfsmittel, Werkzeuge, die uns helfen, einen Text besser zu verstehen, die den Zugang zur Bibel versuchen zu erleichtern. Die Exegese heisst eben Bibelauslegung, und die betont, dass es eben wichtig ist, dass wenn wir einen Text lesen, und das gilt vor allem für Texte, die uns irritieren, die wir schwierig finden, die wir nicht verstehen, dass es eben dann wichtig ist, dass wir den Text in einem grösseren Zusammenhang anschauen, dass wir den kulturellen Hintergrund kennenlernen vom Autor, von den Empfänger von damals, dass wir den Text vielleicht auch analysieren, mal sehen, was sind das für Begriffe, was bedeuten die, was wird vielleicht betont oder wiederholt, was ist die Vorgeschichte von dieser Textpassage Und eben der Kontext, in welchem Zusammenhang steht die Bibelstelle. Dazu gehört auch die Einbettung, zu der wird jetzt heute nicht so viel sagen, aber wir wissen ja, im Neuen Testament werden ganz viele Bibelstellen aus dem Alten Testament auch zitiert. Und das kann auch Aufschluss geben und ein neues Licht auf den Text werfen. Genauso wie Parallelstellen, wo man vielleicht kann, wenn man etwas im Markus-Evangelium gelesen hat, im Johannes, die gleiche Geschichte nochmal erzählt wird, wo noch ein anderer Aspekt drin hineinkommt. Die Hilfsmittel für Text so auszulegen, sind in erster Linie die Erklärungsbibel. Ich habe schon mal Werbung gemacht davor für die, weil sie mich einfach begeistert. Für Laien, die gerne die Bibel besser verstehen kann, eine Erklärungsbibel mega wertvoll sein, weil es eben nicht ein ganzes Studium braucht, sondern im Text kleine Bemerkungen drin sind, Erklärungen, Erläuterungen, die den Text lebendiger machen. Dann ist natürlich auch Bibellexikon, Konkordanz und Bibelkommentar können hilfreich sein. Ich möchte jetzt unseren Text, den ich gewählt habe für heute Morgen, unter Berücksichtigung von diesen Aspekten probieren, mit euch näher anzuschauen, eben auszulegen und hoffen, dass durch das mehr Licht auf den Text geworfen wird. Ich habe gesagt, der kulturelle Hintergrund vom Autor und der Empfänger ist etwas ganz Wichtiges. Unser Text, der steht in einem von diesen vier Evangelien und der Verfasser, nimmt man an, ist der Johannes Markus und darum heisst das Evangelium auch Markus-Evangelium. Von ihm wissen wir, vom Johannes Markus, dass er ein hellenistischer Judenchrist war. Das heisst, er war zwar Jude, hat zum Volk der Juden gehört, aber er war ganz fest geprägt vom Hellenismus, von der griechischen Kultur und er war auch der Verfasser von dem Evangelium, das er auf Griechisch verfasst hat. Warum? Weil der Johannes Markus für die Heidenchristen in Rom hat geschrieben. Und die haben eben Griechisch geredet, also hat er müssen das Griechisch verfassen. Und das fällt auch auf, dass er nämlich in dem Text oder in seinem Evangelium jüdische Seiten erklären, weil die das nicht gekannt haben, nicht daraus gekommen sind, was die Juden da alles für Ritual haben. Und er tut auch aramäische Begriffe ins Griechische übersetzen. Also auch er hat das Anliegen, das Evangelium diesen Leuten verständlich zu machen. Und einer der Brennpunkte, das haben wir vorhin auch schon gehört, im Zusammenhang mit dem kulturellen Hintergrund, ist die Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Die Juden haben ganz klar den Ansatz gehabt, wir sind das Volk Gottes und die Heiden, die müssen zum Judentum übertreten, dass sie auch können, Christen werden sozusagen. Und da tut Jesus etwas ganz Zentrales aufgreifen mit dem, dass er sagt, der, der hier bei mir sitzt, ihr sind meine Familie. Jesus nimmt die Frage auf, die Frage, die die Menschen in diesem Rom beschäftigen, nämlich die Frage, wer dürfte bei Jesus sitzen? Wer hat ein Anrecht auf ihn? Letztlich die Frage, wer dürfte Teil von seiner Familie sein? Diese Fragen haben die Nicht-Juden, die sich für den christlichen Glauben interessiert haben, fest beschäftigt. Das ist so die Frage der Zugehörigkeit. Das zum kulturellen Hintergrund. Jetzt habe ich gesagt, Begriffe sind auch etwas Wichtiges, dass wir die erklären, dass wir den Text besser verstehen. Da kann man eben ein Bibellexikon beiziehen. Und wo ich die Begriffe ein bisschen nachgeschlagen habe, sind ein paar weitere Aspekte deutlich geworden. Etwas, was spannend ist, ist, in diesem Text werden Brüder und Schwestern separat erwähnt. Das ist komisch. In der damaligen Kultur hat man die Frauen einfach immer inklusive und sie haben auch einen weniger grossen Stellenwert gehabt. Und Markus macht es da, dass er beide einzeln erwähnt und das mehrfach, es wird wiederholt. Das heisst, er legt da eine Wertschätzung rein, er tut die Bedeutung der Frauen auch im Kreis der Jünger betonen. Dann ist die Rede von einer Volksmenge. Das heisst, es ist die Rede von Menschen, die um Jesus herum sitzen. Und der Begriff, der dort verwendet wird, ist nicht irgendein Begriff, sondern es ist sehr ein sehr offener Begriff, der nicht auf die Rasse, auf die Zugehörigkeit in einem Volk sich bezieht und auch nicht in dem Sinn die Juden erwähnt, sondern es ist ein offener Begriff, der genau das sagt, Jesus will die Heiden einschliessen. Die sind auch Teil von seinem Auftrag. Ein weiterer Aspekt ist das Sitzen um Jesus herum, im Kreis sitzen. Auch das ist für die Juden sehr etwas Vertrautes, weil im Rabbinismus war das normal, dass man so um einen Rabbiner, um einen Lehrer herumgesessen ist und dann über die Tora, über das Gesetz hat austauscht. Und Jesus, was so neu ist, ist, dass er selber das Gesetz verkörpert, dass er das Gesetz erfüllt und dass die Menschen eben um ihn herum sitzen und er sagt, ich bin der Maßstab. Und dann noch der Begriff, der Wille von Gott tun, da geht es ganz fest darum, Jesus als das Zentrum eben zu anerkennen, dass er das Zentrum ist vom Jüngerkreis, von seinen Nachfolgern. Dann ist es auch immer spannend, auf Wiederholungen und Betonungen zu schauen. Und da kann ein Bibelkommentar, wie zum Beispiel der von Gerhard Meyer, wertvoll sein. Auffällig in unserem Text ist, dass es da einen Kontrast gibt zwischen dieser Volksmenge, zwischen den Menschen, die bei Jesus sind, und seiner Familie. Das wird deutlich, weil das so gegenübergestellt wird. Drinnen im Kreis hocken die Menschen, draussen vor dem Haus sind seine Verwandten. Die drinnen tun aktiv zulassen, lauschen der Stimme von Jesus. Die draussen tun passiv Jesus rufen. Und wir können sagen, und das ist auch ein bisschen Paradoxe, Jesus ist umgeben von Fremden, die ihm aber nahe sind. Während seine Verwandten, die eigentlich blutsmässig am nächsten wären, eben distanziert sind. Da leuchtet ein Konflikt daraus auf, nämlich die Erwartungen von seiner Familie als Spannungsfeld. Wir kommen auf das noch zu reden. Wir hören auch in diesem Text erneut mit der Betonung, eben, dass mit den Schwestern, dass die Frauen eingeschlossen werden und dass der Wille von Gott das Kriterium ist für Zugehörigkeit. Wir können darum sagen, Jesus tut seine Familie neu definieren. Für mich ist das so eine kleine Familiengeschichte, die Bibelstelle. Und ich habe mich gefragt, hat es eigentlich noch andere? Wie oft kommen eigentlich die Angehörigen von Jesus zum Zug oder werden erwähnt? Und wie verhalten die sich? Verhalten? Und ich habe gefunden, ich möchte mal die Vorgeschichte ein bisschen anschauen. Was ist die Vorgeschichte von dieser Bibelpassage, die wir heute anschauen? Ich habe versucht, den Blick zurückzuwerfen und bin tatsächlich fündig geworden. Das Spannungsfeld tut sich schon ganz früh abzeichnen. Nämlich im Lukas 2, 34 bis 35 ist die Situation die, dass Maria und Josef mit dem kleinen Baby Jesus in den Tempel gehen, um zu opfern und Jesus in dem Sinn Gott weihen. Und in dem Tempel in Jerusalem ist der Simeon, ein alter Mann, wo Gott ihm verheißen hat, dass er nicht wird sterben, bevor er den Messias sieht. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Und der Simeon nimmt genau das vorweg, prophezeit genau das, was nachher passiert im Leben von Jesus und in dieser Familiengeschichte. Nämlich, er sagt, dass das Kind von vielen wird abgelehnt werden. Und er sagt auch zu der Maria ungefähr wortlaut, dass wie ein Schwert wird durch ihr Herz gehen. Also da wird deutlich, das ist nicht ganz nur eine einfache Familiengeschichte. Dass das Kind Mensch und zugleich Gott ist, ist für seine Familie auch nicht nur ganz einfach. Denn im Lukas 2, 48 bis 49 gibt es eine weitere Episode. Da ist Jesus mittlerweile etwa 12-jährig. Sie sind ans Fest nach Jerusalem gegangen, sind nachher weggegangen und irgendwann unterwegs auf dem Heimweg merken seine Eltern, dass Jesus nicht mehr bei ihnen ist. Und sie fangen an zu suchen, gehen zurück nach Jerusalem, finden den 12-Jährigen im Tempel und dann gibt es mal leichte Irritation, weil sie nämlich nicht einverstanden sind mit dem Verhalten von Jesus. Und er reagiert ganz verblüfft und sagt, warum habt ihr mich gesucht? Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Er meint nicht am Josef sein Haus, da. Er hat einen lieblichen Vater, den Josef, aber er redet auch ganz klar von seinem himmlischen Vater. Das heisst, auch da wird wieder das Spannungsfeld. Da ist Jesus ganz Mensch, Sohn, Kind, 12-Jähriger von seinen Eltern und er ist gleichzeitig Berufener von Gott, Gottes Sohn. Und in diesem Spannungsfeld lebt er und lebt auch seine Familie. Denn in Markus 9, 7 tut Gott Jesus bestätigen als sein Sohn. Das ist die Szene, wo er vom Johannes dem Täufer getauft wird, wo der Himmel sich öffnet und wo Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Da tut Gott Jesus autorisieren, er gibt ihm den Auftrag, er bestätigt ihn in seiner Identität und er macht ein Stück weit auch seinen Anspruch geltend auf seinen Sohn. Ich weiß nicht, ob sie dabei sind, ich weiß nicht, wie das auf seine Brüder oder auf seine Familie gewirkt hat. Und letztlich noch das Beispiel, es gibt wahrscheinlich noch mehrere, im Johannesevangelium die Hochzeit zu Kana im 2. Kapitel, wo Mutter und Sohn auf der gleichen Hochzeitsfeier sind. Der Wein geht aus und Maria macht Jesus auf das aufmerksam, ganz in der Manier, wie das Frauen so machen. Es hat kein Wein mehr. Und Jesus reagiert auch da ziemlich hässig oder ziemlich abrupt, wie sagt man, ein bisschen forsch oder ein bisschen unnett. Er sagt, was geht mir das an? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Maria meint es wahrscheinlich gut in dem Moment und ich habe das Gefühl, sie hat etwas begriffen von dieser Göttlichkeit von ihrem Sohn, aber gleichzeitig folgt sie so ihrem Mutterinstinkt und der menschlichen Logik und hat das Gefühl, das wäre doch jetzt super. Und es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn Jesus sie in die Schranken weist und sagt, hey, ich muss Gottes Auftrag folgen und nicht deinen Ideen. Obwohl er sie ja nachher macht, aber auch da wird eine Spannung sichtbar, eine Spannung deutlich, die sich durch die ganze Evangelien durchzieht. Das zur Vorgeschichte von unserem Bibeltext. Ich möchte jetzt noch den Kontext mit euch anschauen. Was ist ringsherum um die Passage, die wir heute im Zentrum haben? Bibeltexte müssen immer im Kontext verstanden werden, im Zusammenhang. Losungen zum Beispiel haben durchaus ihre Berechtigung. Das kann wertvoll sein, einfach ein Bibelvers mitnehmen durch den Tag. Aber gerade bei Texten, die schwierig zu verstehen sind, ist es extrem wertvoll, wenn man eben mal ein bisschen weiter schaut und dann schaut, was ist eigentlich der Gesamtzusammenhang. Und ich werde das als erstes aus der Vogelperspektive machen, der grössere Zusammenhang von unserer Bibelpassage, der erweiterte Kontext. Ganz am Anfang vom Markus-Evangelium fasst Jesus den Kern von seiner Botschaft folgendermaßen zusammen. Er sagt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist der Wille von Gottes, das passiert. Und die klare Ansage von Jesus, die hat mehrere Reaktionen zur Folge. Wir lesen einerseits im Vorfeld von unserem Text, dass viele sich zugewendet haben zu Jesus. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen in Scharen zu ihm. Da hat es viele Menschen gegeben, die sich geöffnet haben für das Evangelium, die sich haben von dieser Faszination von Jesus. Aber nicht nur. Es hat auch Menschen gegeben, die irritiert reagiert haben, die das bedrohlich haben gefunden, die Radikalität von Jesus, und die sich abgekehrt haben. Ich habe hier zwei Beispiele und das ist eben ganz wesentlich. Die erste Aussage, er ist von Sinnen, das sagen seine Verwandten. Das ist wieder seine Familie, die das sagt. Wir kommen nachher darauf zu reden. Er ist von Sinnen. Seine Familie hat das Gefühl, der spinnt. Der hat irgendwie den Bodenkontakt verloren. Und auf der anderen Seite haben wir die Gelehrten, die Pharisäer, die ihm zum Beispiel auch im gleichen Kapitel vorwerfen, er hat den Beelzebul, das heisst, sie tun ihn eigentlich unterstellen, dass er mit Dämonen zusammenarbeitet, dass er die böse Quelle anzapft, um diese Wunder zu tätigen. Wir sehen also, da gibt es unterschiedliche Reaktionen. Und wenn wir nachher schauen, was folgt auf unseren Text, ist es im Kapitel 4 das Gleichnis vom vierfachen Acker, wo genau das wieder das Thema ist, dass Gottes Botschaft, sein Wille, nicht bei allen gleich ankommt und nicht gleich aufgenommen wird. Nicht überall auf fruchtbaren Boden fällt. Als letzten Schritt möchte ich gerne jetzt die Lupe vornehmen, sozusagen, nachdem wir jetzt in die Höhe sind, oben runtergeschaut haben, schauen, was geschieht denn unmittelbar vor dieser Episode, wo Jesus da in diesen Jüngern sitzt und seine Familie vor den Türen ist. Spannend ist, dass das Kapitel eine Schachtelgeschichte ist. Sieht jetzt etwas kompliziert aus, ich erkläre euch es. Ganz rechts haben wir unsere Textpassage, die wir heute anschauen. Die Ablehnung, wo Jesus den Anspruch von seiner Familie ablehnt und sagt, wer ist meine Familie? Ihr seid meine Familie. Das ist unser Text. Aber der hat ein Vorspiel. Im Kapitel 3, Vers 20 und 21 gibt es schon eine familiäre Episode. Und zwar kommen dort seine Eltern, also seine Familie, und wollen Jesus zurückholen in die Familie. Es heisst, sie haben ihn aufgesucht. Sie haben eigentlich das Ziel gehabt, ihn zur Vernunft zu bringen. Mir kommt es fast ein bisschen vor, wie wenn sie das Gefühl haben, sie könnten ihn unter Hausarrest stellen. Er ist von Sinnen. Die Ablehnung ist die Vorgeschichte unserer Passage. Und dann gibt es einen Zwischenteil, der wird so wie eingeschoben, durch die Schachtelgeschichte. Verse 22 bis 30, das sind die Pharisäer, wo Jesus mit ihnen einen Diskurs hat und wo ihm nachher die Unterstellung machen, er hat den Beelzebul. Das heisst, Jesus stößt auf Unverständnis, erweckt Widerstand. Und uns werden in dieser Textpassage zwei Gegnergruppen eigentlich vorgestellt. Einerseits seine eigenen Leute, seine Familie, die nicht mehr zu Rang kommt mit seinem Auftrag. Und andererseits die Gelehrten, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die auch nicht einverstanden sind, dass Jesus da so erfolgreich ist. Es gibt zweimal Vorwürfe, zweimal Ablehnung. Und die Motive sind ganz unterschiedlich. Ich denke, bei seiner Familie war das Problem, dass sie es vielleicht nicht verstanden haben. Dass sie effektiv die Dimension, er ist unser Bruder, unser Sohn, er ist Mensch, aber er ist gleichzeitig Gott, ist ihnen auch nicht, in dem Sinn, kann man ihn nicht zum Strick machen. Die haben es vielleicht einfach nicht richtig verstanden. Vielleicht war auch Sorge ihr Motiv gewesen. Sie haben sich gesorgt um Jesus, weil sie haben gemerkt, da gibt es Unmut. Also es gibt Leute, die sich aufregen ab dem Jesus, die ihm nach dem Leben trachten. Vielleicht haben sie das Gefühl gehabt, sie müssten ihn schützen. Wenn sie ihn für unzurechnungsfähig erklären, dann kann man ihn noch nicht angreifen oder nicht vor Gericht stellen. Es kann auch sein, dass sie wütend waren. Schließlich war Jesus der Älteste, der hat für die Familie sorgen. Stattdessen zieht er jetzt durchs Land und schart fremde Leute um sich. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen vernachlässigt gefühlt. Oder sie haben sich geschämt, weil er sich so exponiert und das Maul sich verreist über den und haben das Gefühl gehabt, sie müssten sich selber schützen und darum Jesus zur Raison bringen. Das Motiv ist für mich ganz fest nachvollziehbar. Das andere Motiv der Pharisäer ist vielleicht eher, dass sie ihre Macht bedroht haben gesehen, neidisch sind sie über den Erfolg von Jesus und ihn darum gehasst haben, auch weil er ihre Selbstgerechtigkeit hat angegriffen. Was deutlich wird, es hat eine Kluft, und das ist das Thema von dem Text, es gibt eine Kluft zwischen dem menschlichen Willen und dem göttlichen Willen, zwischen menschlichen Erwartungen und dem, was Gott erwartet. In diesem Text, in diesen verschiedenen Passagen, ist das Hauptthema, dass Menschen versuchen, Gottes Plan zu sabotieren. Ich lese jetzt den Predigttext noch einmal. Diesmal aus einer Neues Leben-Übersetzung. Und mir würde es wiederum Wunder nehmen, nach dem allem, was ich jetzt aufgezählt habe, erörtert, ausgelegt, wie verändert sich euer Blick auf diesen Text? Ist vielleicht etwas klarer geworden? Oder wie geht es euch jetzt mit dem Text? Seine Mutter und seine Brüder kamen zu dem Haus, in dem Jesus lehrte. Sie blieben draußen stehen und schickten jemanden zu ihm, um ihn zu rufen. Viele Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als ihm ausgerichtet wurde, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern stehen draußen und fragen nach dir. Da erwiderte Jesus, wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Dann sah er die an, die rings um ihn herum saßen und sagte, diese hier sind meine Mutter und meine Brüder. Wer den Willen Gottes tut, ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Darf ich nochmal zwei, drei Stimmen hören, wie es nach jetzt mit dem Text geht, falls sich etwas geändert hat. Soll nur die etwas sagen, wo es etwas geändert hat. Es ist schön, dass du der Schwester von Jesus sein. Die Zugehörigkeit zu Gott ist dir neu bewusst worden jetzt. Ja. Zumal du ja nicht blutsverwandt bist. Also du sagst, Jesus hat da ganz eine spezielle Priorität gesetzt. Er hat wie gemerkt, jetzt ist es wichtiger, da bei diesen Leuten für die da zu sein. Die anderen laufen mir nicht davon, die bleiben auch meine Familie, aber jetzt braucht es mich da.
Ich glaube, Jesus hat wie
Also zu der neuen Definition von der Familie und von der Priorität von der geistlichen Familie, nicht von der lieblichen Familie. Mhm. Merci vielmals. Ich teile natürlich meine Erkenntnisse auch noch mit euch. Was, glaube ich, wichtig ist geworden, ist, dass die Ablehnung von Jesus bzw. von seinem Auftrag das zentrale Thema ist in diesem Text. Es geht nicht darum, dass Jesus seine Familie klein machen will oder eben Beziehung zu ihnen einfach vernötigen will, sondern das Problem ist, dass sie ihn angegriffen haben, dass sie ihn in Frage gestellt haben, dass sie seine Mission abgelehnt haben, eben auch im Vorfeld. Beide, die Familie von Jesus wie auch die Pharisäer, haben Jesu Mission wie verkennt. Sie haben nicht realisiert, um was es geht. Und beide haben ein Stück weit auch nachvollziehbar versucht, den Messias aufzuhalten. Weil die Familie hat gemerkt, er läuft ins Verderben, das kommt nicht gut. Und die Pharisäer haben gefunden, ui, der hat unsere Schöfli abspinstig machen. Beide haben versucht, ihn aufzuhalten. Beide haben versucht, ihm ihren Willen aufzuzwingen, ihre Erwartungen am Mann zu bringen. Und das, denke ich, ist ganz zentral. In meiner Sicht tut Jesus nicht seine Familie an sich ablehnen, sondern ihre Absicht, dass sie ihn wie wollen, von seinem Auftrag wegbringen. Und daraus entsteht die erste ganz klare Erkenntnis, dass Jesus eben nicht Menschen verpflichtet ist, sondern Gott, seinem himmlischen Vater. Eine zweite Erkenntnis ist, dass Jesus den Willen Gottes neu definiert. Was heisst der Wille von Gott tun? Jesus definiert das folgendermaßen: Es geht darum, ihn als Sohn Gottes zu anerkennen, seinen Auftrag zu fördern und eben nicht zu sabotieren, ihm zuzulassen, von ihm zu lehren und seine Nähe zu suchen. Vielleicht auch, das ist ein Thema, das mich immer wieder beschäftigt, uns auch nicht in unserem Vertrauen in ihn zu erschüttern, auch wenn er manchmal sich ein bisschen komisch verhält auf den ersten Blick. Jesus erfüllt und verkörpert den Willen Gottes und genau dieser Willen hat Priorität, das wird ganz deutlich. Jesus sagt also hier aus, wer den Willen von Gott tut, der gehört zu meiner Familie. Und zwar unabhängig von Verwandtschaft, von Blutsbanden, unabhängig auch von Rasse oder Geschlecht. Ich habe versucht, die Aussage von Jesus in eigenen Worten noch mal umzuformulieren, damit sie noch mal ein bisschen deutlicher wird, vielleicht. Das ist jetzt frei interpretiert. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Sein Wille ist mein Wille. Seinem Auftrag bin ich zu vollkommenem Gehorsam verpflichtet. Von Menschen, die diesen Auftrag zu verhindern versuchen, muss ich mich distanzieren. Sogar wenn es Menschen sind, die mir nahestehen. Zu mir gehört, wer in mir bleibt und diesen Willen Gottes sucht, fördert und lebt. Deshalb nenne ich euch, die ihr hier zu meinen Füßen sitzt und meine Worte hört, meine Familie. Was will der Text vielleicht auch in unser Leben persönlich hier und jetzt reinreden? Mir ist bewusst worden, dass Nachfolge, das Unterwegssein mit Gott, den Glauben, Beziehungen kann strapazieren, kann Beziehungen belasten oder Konflikte aufbeschwören. Das ist die eine Seite, die manchmal schwierig ist. Der Glaube bietet aber auch eine ganz neue Heimat. Gerade auch vielleicht für Leute, die schwierige familiäre Beziehungen haben oder auch fehlende Beziehungen, kann das extrem tröstlich sein, eben genau das Wissen, ich gehöre in die grosse Familie von Gott. Und dass wir da so zusammensitzen, hat auch etwas mit dem zu tun. Gemeinde ist auch Gottes Familie. Ein weiterer Aspekt ist, dass kein Mensch mehr von Gott fernhalten darf. Das ist mir ganz neu bewusst worden. Ich habe der Auftrag, Menschen zu lieben, mich zu verschenken, mich mit ihnen auseinanderzusetzen, an Beziehungen zu arbeiten, das ist alles wichtig. Aber Abgrenzung ist dort, wo es nötig ist, wo etwas, wo der Keil zwischen mir und Gott bringen, ist Abgrenzung wichtig und gesund. Jesus lebt uns das hier vor. Das heisst also, ich bin Teil von einer Familie. Und ich bin froh, bin ich Teil von meiner lieblichen Familie, aber gehören tue ich letztendlich Gott. Ich habe am Anfang die Bibeltreue von meinem Grossi erwähnt. Und sie ist mir noch in einem anderen Aspekt ein Vorbild geworden. Als ich älter geworden bin, habe ich nachher von ihr auch ein bisschen die Lebensgeschichte erfahren und habe erfahren, dass sie ihren Glauben hat etwas kosten. Sie ist in einer streng katholischen Familie aufgewachsen. Sie hat immer gesagt, schwarz-schwarz-katholisch. Ich will nichts gegen Katholizismus sagen, um das geht es gar nicht. Aber sie hat das Glaubensgebäude als sehr einengend erlebt und ist dann über Bekannte auf Versammlungen von einer Freikirche gestossen. Sie hat an diesen Gottesdiensten angefangen teilzunehmen und ist mit dem Evangelium, mit dem lebendigen Glauben, mit Jesus in Berührung gekommen. Und das hat bei ihr mega viel Freude ausgelöst, aber auch ein riesiges Spannungsfeld, weil sie genau gewusst hat, das gibt Probleme. Das gibt Probleme mit meiner Familie und vor allem mit meiner Mutter. Die wird das nicht gutieren. Für die ist das eine Sekte und die wird das nicht einfach so hinnehmen. Und dennoch hat meine Grossi sich ganz klar gerufen gefühlt von Jesus und hat sich wirklich entschieden, mit ihm einen Weg zu gehen. Und das hat Konsequenzen gehabt. Ihre Befürchtungen, die sind nicht von ungefähr gewesen, sondern die sind tatsächlich nachher eingetroffen. Es ist zu einem Bruch gekommen mit ihrer Mutter und auch noch mit einem Bruder. Und die haben 7 Jahre ungefähr keinen Kontakt mehr gehabt. Und das in einer Zeit, wo mein Grossi meinen Vater schon hatte und eigentlich auch verhüten froh war und überhaupt einfach die Beziehung und Unterstützung hat können sein, hat sie einfach wieder darauf müssen verzichten, weil sie sich entschieden hat für Jesus. Kein Mensch darf mehr von Gott fernhalten. Ich denke, die wenigsten von uns haben so eine einschneidende Erfahrung müssen machen oder mit ihrer Familie so viele Probleme gehabt wegen ihrem Glauben. Und doch gibt es wahrscheinlich auch in unserem Leben das eine oder andere. Manchmal sind es Menschen, aber nicht nur, die sich zwischen uns und Gott drängen. Und darum haben die Worte von Jesus uns allen etwas zu sagen. Wir hören jetzt ein Musikstück, ein Instrumentalstück. Und ich möchte euch gerne in dieser Zeit, so ein bisschen von der Besinnung, die folgenden 3 Fragen mitgeben. Die Frage, was haltet dich ab, den Willen von Gott zu tun? Wo lässt du dich vielleicht ablenken? Wo lässt du dich einschüchtern? Wo lässt du dich wegbringen von einem Ruf oder von einem Anliegen, das du von Gott her spürst? Wo bist du anderem mehr verpflichtet als Gott? Vielleicht sind das Menschen, kann sein, aber es kann auch etwas anderes sein. Vielleicht ist es dein Job oder irgend sonst etwas, wo droht, zu einem Götze zu werden in deinem Leben. Wo bist du anderem mehr verpflichtet als Gott? Und, was wir vorhin gehört haben von der Claudia, bist du dir deiner Zugehörigkeit von Gott in der Gottesfamilie bewusst? Auch das ist mir ganz wichtig, dass uns neu bewusst wird, dass wir Teil sind von dem Reich von Gott, dass wir Teil sind von dieser Familie, weil Gott uns erwählt hat. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind, haben wir die neue Familie, unabhängig davon, wie sie in unserer lieblichen Familie zu und her Gott. Wir nehmen uns einen Moment Zeit und ich schließe nachher noch mit Gebet. Der Bruder Klaus hat ein Gebet geschrieben oder formuliert, das sehr gut passt zu dieser Predigt, finde ich. Und das geht folgendermaßen: Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns Heimat bietest. Dass du den Zugang zum Vater geöffnet hast, durch das, dass du Mensch bist worden, durch das, dass du gestorben bist für alles, was uns trennt von Gott, dass du verstanden bist und Bereitschaft hast, Beziehung mit uns zu haben. Danke für das Privileg, dass wir dürfen Kind von dir sein, Kind von Gott sein und dass der Zugang offen ist. Jesus, du siehst aber auch dort, wo wir oft auch herausgefordert sind, wo uns Sachen abhalten von dir oder wo wir merken, es ist gar nicht so leicht, manchmal auch umzugehen mit unseren Nächsten, mit unseren Familien. Da gibt es so viele Herausforderungen und Spannungen manchmal. Herr, hilf uns einfach wach zu sein, dass wir uns bewusst sind, dass wir dir verpflichtet sind, dass du unsere Referenz bist, dass wir vor dir dürfen bestehen und dass wir nicht Angst haben vor Menschen. Wir sollen dir mehr gehorchen als Menschen. Und ich bitte dich, dass du uns dort führst, dort, wo uns das etwas angeht, dort, wo wir vielleicht dran sind, herausgefordert sind. Nimm du einfach jedes Einzelne an die Hand. Lass du einfach die Aspekte, die wichtig sind, jetzt heute Morgen, für jedes Einzelne Fuß fassen im Herz. Und danke für all das, was am Mittwoch auch zur Verfügung steht, dass wir können dein Wort besser verstehen können. Dass es Theologen gibt, die sich mit dem auseinandergesetzt haben, die Übersetzungsarbeit leisten. Und dass aber auch dein Geist letztlich der ist, der uns dein Wort eröffnet. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder Freude und Mut schenkst, auch mit uns auseinanderzusetzen, mit dir und deinem Wort, dass wir eben auch zu denen gehören, die dir zu Füßen sitzen und auf dich hören. Danke, dass du redest, auch heute und in unserem Leben. Amen.